Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 18. Folge von Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. 18 Folgen heißt, wir sind volljährig, zumindest aus deutscher Sicht. Und wer auch volljährig ist, die liebe Anne.
Was für eine Überleitung. Hallo. Aber wäre der Podcast nicht eigentlich erst mit 18 Jahren volljährig und ich mit 18 quasi Tagen?
Zugegeben, aber ich wollte eine schöne Überleitung haben. Und wenn wir 18 Jahre den Podcast durchziehen mit jeder Woche eine Folge, dann Hut ab. Aber apropos Hut ab, wir haben heute zwei Ligen im Gepäck. Einmal die USL Championship, die zweite Liga, und die USLW, die quasi zweite Damenliga. Bevor wir zu den üblichen Spielen kommen, haben wir noch zwei kleine kurze Gesprächsthemen dabei. Und zwar ist einer der Lieblingsspieler der lieben Anne in die Premier League gewechselt. Sag uns doch gerne, wen du meinst.
Ja, also die USL Championship zumindest geht jetzt quasi in die Premier League, weil Tyler Adams, so ist heute, war das Mittwoch bekannt gegeben worden, wechselt zu Leeds United in die Premier League. Und Tyler Adams hat ja in der USL Championship bei den Redbirds 2 gespielt. Für roundabout eine Saison, anderthalb, jetzt nicht super lange, weil natürlich sein Talent sehr schnell erkannt wurde und er dann auch in die erste Mannschaft geholt wurde. Aber er war so mit 15, 16 Jahren, vor allem in dem, ja so in dem Alter, war er sehr viel dort aktiv und hat da erste große Akzente gesetzt. Ich glaube, der größte war natürlich das Freundschaftsspiel gegen Chelsea, gegen die erste Mannschaft von Chelsea, wo die Baby Bulls, wie man sie gerne nennt, also die Red Bulls 2, Chelsea dann mit einer Niederlage nach Hause geschickt haben. Und ich glaube, an dem Tag hat er auch Tyler Adams getroffen. Ich bin mir nicht mehr zu 1000% sicher.
Trotzdem wieder ein sehr guter Transfer, von dem natürlich die USL an sich, glaube ich, finanziell nichts hat, weil der Spieler ja von den Red Bulls aus Leipzig wechselt und nicht aus New York. Trotzdem eine schöne Sache, da ja viele US-Fußballfans leidenschaftliche Fans der Premier League sind. Und wenn sie sehen, dass ihre Landsleute in der Premier League spielen, hilft das natürlich auch.
Ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte schon sein, dass die Red Bulls 2, zumindest jetzt nicht die USL, schon auch eine Ausbildungspauschale bekommen kann. Da weiß ich mal nicht so, wie die Formalitäten genau gelegen sind, weil sowas natürlich meistens nicht bekannt gegeben wird.
Das stimmt. Wenn du zu Tyler Adams nichts mehr hast, würde ich gern zu einem Spieler gehen, ganz kurz, der nicht mehr in der USL Championship spielen wird.
Nur zu.
Wir hatten letzte Woche doch erwähnt, dass bei San Antonio der legendäre Keeper Matt Cardoni sein Karriereende feiern wird. Letzte Woche am Samstag, also Ami-Samstag, sollte das Abschiedsspiel sein. Und alle waren natürlich gespannt, ob er spielen wird, wie lange er spielen wird. Und ich bin ehrlich, als ich gesehen habe, dass er nur auf der Bank saß, war ich schon mal wütend. Aber als ich dann am Sonntagmorgen gesehen habe, wann er erst eingewechselt worden ist, war ich richtig sauer auf den Club. Was waren denn deine Gedanken?
Also tatsächlich war ich auch sehr wütend, als ich das gesehen habe. Er wurde erst in der 76. Minute eingewechselt und auch schon wie diese Ein- bzw. Auswechslung stattgefunden hatte, allein das war schon wahnsinnig unpassend, fand ich, weil irgendwie der Star dieses Momentes war nicht er selbst, sondern war der andere Torhüter, Jordan Farr, der sich wahnsinnig viel Zeit gelassen hat, ausgewechselt zu werden, und bei all seinen Mitspielern nochmal einklatschte und sich quasi von ihnen verabschiedete, während er das Feld verließ, anstatt einfach sofort den Platz zu verlassen und der Person die Aufmerksamkeit zu geben, die sie in diesem Moment einfach schlichtweg verdient hätte. Aber das machte er nicht, ließ sich da noch unnötig feilen. Ja, erst danach durfte dann Cardona mal ganz kurz rauf. Er hat noch von ihm eine kurze Umarmung bekommen, aber nichts, was bemerkenswert wäre. Es war einfach komplett unangemessen, fand ich. Auch wie San Antonio das aufgebaut hat.
Sehe ich auch so. Eine ganze Woche vorher schon das Großhypen und sagen letztes Spiel und wir reden dann von einem Keeper, der sein ganzes Fußballleben in San Antonio gespielt hat, vorher bei den San Antonio Scorpions war und über 100 USL-Spiele für eben den San Antonio FC hatte und jetzt mal eben eine Viertelstunde Spielzeit bekommen hat als Keeper, wo quasi alles schon entschieden war und das nicht mal gegen ein Top-Team. Also ich fand das schon erbärmlich.
Also eigentlich würde ich mir jetzt wünschen, dass er nochmal woanders unterschreibt und woanders nochmal spielt und da die Anerkennung bekommt, die er auch verdient hat, weil San Antonio hat seine Dienste auch an sich nicht verdient.
Definitiv.
Ja, er ist in einem, also selbst für einen Torhüter finde ich ihn sehr jung. Torhüter haben ja gefühlt immer erst ab 30 so ihre besten Jahre bis 37, 38. Von daher hätte er eigentlich noch genug Zeit. Aber klar, vielleicht will er sich der Karriere, der Familie widmen, vielleicht hat er auch.
Na, er wird erstmal in der Rechtsschule seinen Abschluss machen. Genau, und dann vielleicht kommt er nochmal zurück, aber hat ja auch Verletzungen gehabt. Aber wie gesagt, der Abschied war halt echt unwürdig.
Definitiv also die Verlierer der Woche.
Hundertprozentig. Wer nicht verloren hat, und damit eine schöne Überleitung von dir, war die zweite Mannschaft von Atlanta United. Die spielten nämlich gegen El Paso Locomotive und da fiel ein Spieler besonders auf, auch wenn du am Ende meintest, der ist eigentlich doch nicht MLS-würdig.
Ja, genau. Wir reden von Tristan Traeger. Zumindest im Deutschen würde man ihn so aussprechen. Im Englischen sprechen sie wahrscheinlich eher Traeger aus. Aber Tristan Traeger klingt auch witzig. Er ist vor allem deshalb aufgefallen, weil er in dieser Partie zwei Tore gemacht hat, die teilweise wirklich ganz, ganz gut waren. Also man sieht schon, da ist ein gewisses Talent vorhanden. Allerdings hatte er dann nochmal eine Situation, eine riesige Chance, wo der Torhüter von El Paso an sich alles richtig macht. Er selbst, also Traeger, macht alles falsch, aber er geht viel zu fahrlässig in diese Situation. Es ist eine 1:1-Situation gegen den Torhüter. Der Torhüter ist schon sehr, sehr weit draußen aus dem Tor und läuft ihm sozusagen entgegen. Und er geht einfach so fahrlässig da rein, dass der Torhüter den Ball doch noch quasi abfangen kann und verhindert, dass da am Ende ein Tor rauskommt. Wäre er da mit mehr Ernsthaftigkeit reingegangen, dann hätte er das Tor auch gemacht. Und allein wie fahrlässig er in so einer Situation agiert, hat mir schon gezeigt, warum er nicht in der ersten Mannschaft bei Atlanta United bisher spielt. Einfach weil du dir solche Chancen darfst du nicht so abhanden kommen lassen. Fand ich.
Das stimmt. Der Spieler ist tatsächlich uns auch noch nicht groß aufgefallen, aber er hatte jetzt seine Woche des Lebens, denn Atlanta United 2 hat in einer Kalenderwoche 3 Spiele gehabt und in diesen 3 Spielen hat er 5 Tore erzielt und wurde dafür auch Spieler der Woche quasi ausgezeichnet. Aber ja, sonst stimme ich dir in der Hinsicht zu. Ich muss sagen, die Tore von El Paso fand ich jetzt nicht. Das eine war schlecht verteidigt. Da haben wir quasi 3 Atlanta-Spieler so ein bisschen den Ball durchgelassen, bevor Lucho das 1-0 eingeschoben hatte. Das letzte Tor war tatsächlich hübsch, aber tatsächlich, ich glaube, da war der Keeper überrascht.
Dem Keeper würde ich da keine wirkliche Schuld geben. Es ist ein direkter Freistoß im Prinzip. Die Mauer ist aufgebaut, aber ein El Paso-Spieler stellt sich einfach hinten mit in die Mauer mit rein, geht dann zur Seite und aus der Lücke heraus kann der Ball dann Richtung Tor fliegen und der Torhüter rechnet in der Sekunde einfach nicht damit, weil er natürlich auch erwartet, dass seine Mitspieler sich um genau das kümmern, dass das nicht passiert. Da haben sie sich halt ganz einfach abziehen lassen.
Würde ich so zusammenfassen. Da hat auch die gelb-rote Karte, die es da nochmal für El Paso gab, eigentlich nicht viel geändert. Aber die war auch eher so ein bisschen aus Dusseligkeit, denn wirklich aus ernsthaften Faulwillen.
Ja, ist halt ein bisschen zu hart in so einen Zweikampf rein. Da kann man die gelbe Karte geben, war halt blöd, dass er schon eine hatte. Dann ist es halt gelb-rot geworden. jetzt nicht so tragisch. Passiert halt einfach im Spiel heraus. Viel tragischer waren natürlich die Anzahl der Zuschauer. Also ich glaube, jeder Spieler konnte danach sein Trikot an einen Zuschauer geben und am Ende waren alle glücklich. Und auch so, der Rasen war auch ganz schön wild. Also war jetzt nicht der beste Zustand.
Das stimmt. Aber Atlanta United 2 wird auch vermutlich nicht so viel Geld bekommen.
Du meinst nicht, dass sie einen Greenkeeper haben, der sich da ein wenig um den Rasen kümmert, wenn selbst Regionalliga-Clubs sowas haben?
Nee, zu teuer. Atlanta United 1 muss immer Latino-Spieler kaufen und die brauchen das Geld.
Meinst du, die Jungs aus der 2 müssen auch die alten Trikots der 1 tragen?
Ja, die sehen da oft ähnlich aus. Da glaube ich sogar die gleichen.
Ja, dann müssen sie wahrscheinlich die tragen, die schon für den Spielen getragen wurden. Und es wird halt nur noch die Nummer hinten korrigiert. Beziehungsweise der Name. Die Nummer bleibt gleich, aber der Name wird halt geändert.
Wollen wir dann zum Kellerduell in der Western Conference übergehen? Oder hast du noch einen lustigen Witz über Atlanta?
Nee, die hebe ich mir auf.
Wir hatten ein Duell, was wir als Empfehlung zum Zuschauen in der letzten Woche hatten. Phoenix Rising gegen Orange County. Das drittletzte Team der Western Conference gegen das zweitschlechteste Team. Beide eigentlich sichere Playoff-Kandidaten.
Also eigentlich ist das das Duell der deutschen Torhüter. Aber irgendwie war es das doch nicht.
Nee, denn Patrick Krakowski, der deutsche Keeper von Orange County, sitzt seit 3 Spielen, das mitgerechnet, auf der Bank. Ist eine harte Entscheidung, aber wenn man guckt, wie tief der Club steht, vielleicht auch aus Trainersicht nicht ganz unverständlich. Aber bei Phoenix spielte ja der Berliner Ben Lund im Tor. Also hat wenigstens einer Spielzeit gekriegt. Mein erster Gedanke, als ich das Spiel war, das war kein deutscher Satz, mein erster Gedanke, den ich hatte, als ich das Spiel gesehen hatte, war, dass das Stadion echt verdammt leer ist. Denn Phoenix Rising ist ja eigentlich ein Top-Team. Die haben sich extra ein eigenes Stadion bauen lassen. Das war das Spiel gegen den Ex-Meister. Da war echt wenig los im Stadion. Und da war mein erster Gedanke, sind das alles Erfolgsfans? Wenn du ein Team nicht supportest, wenn es mal schlecht läuft, ist das dann schon kein gutes Zeichen.
Ja, gut, aber es kommt ja so oft vor bei Teams. Gut, vielleicht haben die Fans auch keine Lust, ins Stadion zu fahren. Zu weit draußen, zu warm, zu kalt, was auch immer. Aber ja, die Zuschauerzahlen müssen so schlecht gewesen sein, ich konnte nirgendwo finden, wie viele tatsächlich vor Ort waren.
Ich auch nicht. Das Ergebnis, kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, hat keinem der Teams wirklich genützt. Es gab, wie beim Spiel davor, ein 2-2. Ich fand, die meisten Tore waren jetzt auch nicht so mega spektakulär. Oder würdest du? Also beim 0-1 vor Orange County haben 3 Leute es nicht geschafft, den Stürmer von Orange County zu decken, der dann das Tor gegen Ben Lund geschossen hat. 1-1 war so eine klassische Querpass-Situation, wo der Spieler ein Eigentor gemacht hat. Also einfach formuliert, es kommt ein Querpass in den Strafraum. Hätte der Verteidiger nicht den Ball gehabt, hätte der Stürmer das Ding aus einem halben Meter eingeschoben. Also hat der Verteidiger quasi ein Eigentor gemacht und den Ball selber ins Tor geschoben. Ja, und der Rest war auch nicht so spektakulär.
Ja, absolut. Was vielleicht ein bisschen mehr der Rede wert ist, ist die rote Karte, die gefallen ist. Willst du die Situation mal beschreiben?
Ich überlasse das gerne dir, da du das doch sofort als rote Karte gesehen hast.
Ja, weil es ist nur eine ganz, ganz kurze Situation. Und es ist so eine Rudelbildung. Man sieht, dass alle, ja, sich rudelmäßig wie immer hinstellen, aber erstmal ist alles soweit ganz friedlich. Man diskutiert halt miteinander, man tauscht so ein bisschen Argumente aus, Pro und Contra. Und irgendwann wird davon aber abgelassen, beziehungsweise nicht wirklich, sondern man versucht getrennte Wege voneinander zu gehen, ist aber nicht so richtig überzeugt davon. Und ein Spieler von Orange County ist dann derjenige, der ganz, ganz kurz an den Hals des Gegenspielers greift und ihn ein Stück nach hinten schiebt. Das ist nicht mal eine Sekunde, würde ich schätzen. Maximal 1,5 Sekunden. Und trotzdem wird es natürlich gesehen. Und dafür gibt es dann die rote Karte. Er greift dann den Hals. Also er packt schon auch den Hals. Von daher ist Rot da völlig verdient. Da hat die Hand einfach gar nichts zu suchen. Und das war einfach sehr unclever. Aber in der Tat nur sehr, sehr kurz. Man konnte es fast nicht sehen.
Mehr kann ich da auch nicht zu sagen. ist eine doofe Aktion aus den Emotionen geschuldet, aber ich glaube, der Spieler weiß selber schon, was er gemacht hat. Der war halt kurz überrascht, aber an sich kann man da jetzt nicht meckern aus Spielersicht.
Wobei ich mich da aber schon frage, was das für eine merkwürdige Emotion ist. Also klar, die stehen da alle und diskutieren miteinander, aber dann so aus der Diskussion heraus jemanden, wenn auch nur kurz, an den Hals zu greifen, ohne dass es da eigentlich Gründe für gibt, ist schon nicht besonders smart.
Finde ich ein schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Wollen wir noch das Spiel von den Switchbacks ansprechen?
Ich würde vorschlagen, wir machen dann ein kurzes Päuschen, sonst muss ich dir an den Hals greifen.
Oh oh, da sie sehr gefährlich ist und einen schwarzen Gürtel in sämtlichen Kampfsporten dieser Welt hat, würde ich sagen, machen wir das so. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Bevor wir zu den Damen wechseln, haben wir noch ein besonderes Spiel für euch, nämlich die Partie des Zweitens der USL Championship Western Conference, die Colorado Springs Switchbacks, und die spielten gegen den Dritten ihrer Konferenz, gegen San Diego Loyal. Und das Spiel war echt unterhaltsam.
Ist auf jeden Fall spannend gewesen. Beide Teams waren da offensichtlich der Meinung, dass sie gewinnen wollen, was ja gut ist, und haben da bis kurz vor Schluss gewartet, bis dann die Entscheidung gefallen ist. Und am Ende dachten wir schon kurz, die Stimmung ist am Kippen und nicht mehr die Trainer verabschieden sich voneinander, aber haben sie dann doch gemacht.
Ja, das hätte mich jetzt nicht ganz gewundert, aber passt schon. Und ich glaube, Dan und Donovan ist immer ein Mensch, der sich verabschiedet.
Ja, nee, also war so alles soweit bestens. Es ist halt, bis zur 70. Minute stand es halt 2-2 und San Diego war in Unterzahl. Gut, zu dem Zeitpunkt auch erst seit 5 Minuten oder so, also noch nicht so wahnsinnig lang. Aber trotzdem, Unterzahl musste natürlich auch erstmal schaffen. Kurz nach der Unterzahl haben sie ja dann auch das 2-2 kassiert. Aber dann in der 81. Minute ist dann die Entscheidung gefallen. Ich sag jetzt aber noch nicht, für welches Team. Sind dir da besondere Szenen aufgefallen?
Im Spiel an sich? Ja, beim ersten Tor zum Beispiel, das 1-0 für die Switchbacks, da haben sich zwei Verteidiger von San Diego gegenseitig über den Haufen gelaufen. So, dass der Ball zu Haji Berry kam, einem der besten Torschützen der Liga und der letzte Saison MVP geworden ist, so dass der dann quasi alleine vor den Keeper laufen konnte und das 1-0 erzielt hat. Da tat mir die Verteidiger ein bisschen leid. Hätten die sich nicht beide abgeräumt, wäre das vermutlich nicht gefallen. Das war natürlich gut geschaltet vom Keeper. 1-1, da habe ich ziemlich meckern müssen. Das war eine Sache, die wir jetzt seit Wochen kritisieren, dass die Teams zu doof sind, Ecken zu verteidigen und vor allem oft die Pfosten gar nicht besetzen. Und das war halt wieder so. Also Ball kam rein, Kopfball, keiner hat sich für den Spieler verantwortlich gefühlt und das war der Ausgleich.
Ich wollte dich aus Witz schon fragen, ob du in dieser Saison schon mal irgendwas über Verteidigungen am Pfosten gesagt hast.
Nee, aber die sind alle grundsätzlich Pfosten, weil sie teilweise so unbeweglich in der Verteidigung umstehen und so lächerliche Tore manchmal zulassen. Weißt du, es fällt mir so schwer. Ich versuche ständig bei Gelegenheiten Werbung für den US-Fußball und die USL zu machen. Dann hast du so Verteidigungen, dass Nicht-US-Fußball-Kenner da dich dann auch schon fragen, sag mal, ist das immer so? Es tut mir so leid.
Wenn sie Pfosten sind, dann können sie natürlich auch nicht neben dem Pfosten stehen und verteidigen, weil als Pfosten weißt du ja, du darfst nicht neben dem anderen Pfosten stehen, sondern der muss weit weg von dir sein.
Ich werde diesen schönen Abschnitt Pfostenphilosophie nennen.
Sehr gut. Ja, aber ansonsten kann ich dir da nur zustimmen. Das war wirklich nicht besonders sauber. Switchbacks hatten dann später auch nochmal einen Elfmeter. Zu dem Zeitpunkt stand es aber 1-2. Das zweite Tor von San Diego, ich fand, das war jetzt gar nicht groß speziell, also nicht wirklich der Rede wert. Danach hatte es dann halt in der 65. Minute die gelb-rote Karte gegeben. Ich überlege gerade, für welche Aktion das war.
Das war doch für den Elfmeter, diese Geschichte.
Ja, es war aber deutlich vor dem Elfmeter. Ach stimmt, genau, es war im Strafraum gewesen und er hatte die rote Karte quasi bekommen. In dem Fall, in seinem Fall gelb-rot. Und zusätzlich gab es ja den Elfmeter. Also ein bisschen sehr hart. Ja, den Elfmeter hat Barry dann auch noch reingemacht, also sein zweites Pünktchen in dieser Partie. Und dann passierte halt bis zur 81. Minute erstmal gar nichts. Was ist dann passiert?
Dann ist eine Sache passiert, worüber sich der Keeper noch eine Weile ärgern wird. Also es gab einen Angriff von San Diego, der Ball wurde abgefälscht und der Keeper musste den Ball zur Seite abklatschen lassen. Und da hatte die Verteidigung mal wieder vergessen, den Stürmer zu decken, so dass der dann den Abpraller vom Keeper aufnehmen und eben ins Tor lenken konnte. Und da tat mir der Keeper zum einen leid, weil der sich schon bemüht, aber den Ball halt nicht festhalten kann. Und zum anderen, ja, war die Verteidigung halt wieder keine Verteidigung.
Ja, wie so oft, die Verteidigung läuft einfach gar nicht, bewegt sich gar nicht. Und der Keeper, klar, er hätte natürlich versuchen können, den Ball festzuhalten. Aber er macht das, was in der Situation, wie sie für ihn gerade ist, irgendwie noch machbar ist. Er lässt ihn vom eigenen Körper abprallen, aber lenkt ihn extra weg von der Situation, wo der Ball herkam. Und dann kommt ihm halt plötzlich schon der Stürmer entgegen. Er versucht selbst noch schnellstmöglich aufzustehen und sich den Ball entgegenzuwerfen, aber keine Chance mehr. Und der Fehler setzt halt schon da ein, wo der Verteidiger alleine auf ihn zulaufen kann. Das darf natürlich so nicht passieren.
Finde ich tatsächlich eine sehr schöne Zusammenfassung. Aber eigentlich auch grundsätzlich gefühlt fast alle Gegentore in der USL aktuell. Hätte so nicht passieren dürfen, hätte man besser machen können.
Ich glaube, das trifft auf jedes Tor, Gegentor generell, ne, fast generell zu.
Hast du auch wieder recht.
Wollen wir ein bisschen Glory genießen, sagen wir so?
Okay, dann, wenn du schon die Überleitung hier wunderschön anfängst, dann darfst du sie auch zu Ende bringen. Worum geht's?
Es geht natürlich um Green Bay Glory von der USLW, also der Frauenliga. Die haben gegen Chicago gespielt. Und auch da gab es Tore. Wir haben uns die Partie ja zusammen angesehen, wenn auch nur in den Highlights, beziehungsweise was natürlich bei dem Streaming-Anbieter für die USLW ganz nett ist, dass du dir das ganze Spiel nochmal ansehen kannst, das hatten wir ja schon mal erwähnt, und innerhalb dessen kannst du dir die Highlights nochmal ganz besonders anzeigen lassen, sodass du dann wirklich von Highlight zu Highlight springen kannst und je nachdem, welcher Stream es ist, bekommst du auch nochmal Informationen mit eingeblendet, also wer es Tor gemacht hat, wie es gerade steht, all sowas halt. Ja, das Spiel ist ein bisschen, es ist geprägt von Höhen und Tiefen, oder was würdest du sagen?
Ja, man hat gemerkt, dass das auch noch eine, ich habe gerade den englischen Begriff, eine Pre-Professional League ist. Also es sind keine offiziellen Profispielerinnen, sondern noch welche, die noch den Amateurstatus behalten, auch um noch für die College-Phase nutzbar zu sein. Und das hat man so ein bisschen gemerkt, hatte ich das Gefühl.
Ja, was man, fand ich, da auch gemerkt hat, war Verteidigung, wie immer, dasselbe Problem wie immer. Aber auch Torhüterinnenleistung war nicht in jeder Situation die beste. Es gab ein Tor, was besonders heraussticht, und das ist das 3-3, also das letzte entscheidende Tor quasi, weil das einfach das ist ein Weitschuss mit der perfekten Bogenlampe schön ins obere Eck. Da hatte die Torhüterin in dem Fall keine Chance. Und ihr kann man da auch nichts vorwerfen, das war einfach wirklich gut geschossen. Aber an sich so fallen ansonsten relativ viele doofe Tore, wo oftmals die Torhüterin zum Beispiel noch hätte mit einschreiten können und mit ein bisschen mehr Spielerfahrung da mit Sicherheit auch den Ball nochmal rausgefischt hätte. Gab es ein anderes Tor, was dir besonders aufgefallen ist oder was du dir besonders gemerkt hast?
Nee, das 01 war auch eine kleinere Bogenlampe, die drin war. Mir ist ein unschönes Tor aufgefallen, und das war das 1-2 für Green Bay, da das meiner Meinung nach vielleicht eine Mischung aus Torwart und Abspielfehler war. Also die Torhüterin hat den Ball und will ihn eigentlich zu einer Verteidigerin passen, passt den Ball aber zu einer Stürmerin, vom Gegner natürlich. Die Stürmerin passt den Ball nach links auf eine freie Spielerin, die dann das Ding nur noch einschieben musste. Und da sah sie nicht wirklich gut aus. Vermutlich in der Aufregung nicht perfekt gepasst. Aber das war halt dann schon ein sehr ungünstiger Moment.
Kann ich nicht widersprechen. Das war wirklich, war jetzt so an sich, fand ich nicht die allerschönste Partie. Aber das sind halt, ja, Amateurspielerinnen. Und diese Liga ist noch nicht besonders alt. Die meisten Teams sind auch erst frisch gegründet. Man muss ihnen, glaube ich, ein paar Jahre Zeit geben. Und dann ist auch da das Niveau nochmal deutlich höher. Schön war aber auf jeden Fall, dass man das im Stream sehen konnte, dass ein paar Fans sich hin bequemt haben und die Damen auf dem Platz supportet haben. Und so ein 3-3 ist auch zumindest interessant. Also es sind reichlich Tore gefallen und es war dementsprechend gar nicht langweilig.
Ja, würde ich auch sagen. Klar, nicht alle hätten fallen oder so fallen müssen, aber lieber ein 3-3 als Zuschauer als irgendein ödes 0-1 mit irgendeinem späten Tor in der 90 bis 8. Minute oder so. Da hatten die Zuschauer was zu sehen und die Trainer was zu meckern. Haben ja alle was davon.
Ja, so ist es.
Wir hätten noch ein weiteres Damenspiel mit einem Team, das auch ein Männerteam hat. Und zwar Indy 11 gegen Kalamazoo aus Michigan. Da haben wir auch gerade die Highlights angeguckt und du klangst da eigentlich ganz begeistert vom Interessefaktor her.
Ja, also an sich natürlich die Indoor-Halle, in der Indy dort spielt, ist ja eh cool. Es sind auf jeden Fall auch mehr Zuschauer zu sehen als in der Partie davor. Man muss dazu aber auch sagen, in der Partie davor sitzen die Zuschauer hinter der Kamera. Dementsprechend kann man logischerweise nicht wirklich sehen, wie viele dort sind. Bei Indy kann man sie gut sehen. Und die spielerische Qualität war dort schon auch mal höher. Und auch da gab es durchaus sehenswerte Situation, würde ich sagen, oder?
Würde ich genauso sagen. Indy 11, muss man dazu sagen, gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Ich hatte schon ein paar Spiele der Damen gesehen. Und ich finde, die sind auch nicht umsonst Tabellenführerin ihrer Division. Denn die Tore waren schon schön herausgespielt, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Was vielleicht noch aufgefallen ist, ich glaube, ziemlich unabstreitbar war Maddie Williams, die Spielerin des Spiels, mit gleich 2 Toren. Und was ich sehr, sehr positiv erwähnen will, ist, oder was heißt positiv? Ich persönlich finde es positiv. Was aber schon definitiv auffällt, ist, dass die Damen sich sehr anders freuen als die Männer. Ich habe das ja schon ein paar Mal kritisiert, die Art und Weise, wie sich mittlerweile die Männer über Tore freuen, geht mir teilweise schon einen Schritt zu weit, weil es oftmals, was heißt oftmals, aber weil es teilweise schon dem Gegner oder den gegnerischen Fans gegenüber sehr überheblich wird. Also ganz klassisch ist dieses zur gegnerischen Fantribüne laufen und dort die Handgeste, ich kann euch nicht hören, machen. Und dass man da so komische Tanzaktionen macht, die komplett sinnfrei sind und wo du schon genau weißt, das haben sie Tage vorher schon einstudiert, nur um das dann machen zu können. Das kannst du mal machen, aus einer witzigen Situation heraus oder so. Aber einige machen halt ständig solche Aktionen. Und bei den Damen, das hat man vor allem bei den Indie-Damen natürlich gesehen, aber auch bei ihren Gegnerinnen. Sie haben sich über ihre Tore gefreut. Sie haben sich sehr herzlich über ihre Tore gefreut. Aber sie haben sich vor allem auf die Art und Weise gefreut, dass die Spielerin dann natürlich zur Torschützin und auch zur Vorlagengegnerin, Geberin gegangen sind. Sie umarmten, man lächelte und man klatschte ein und lief dann zur Mittellinie zurück und das Spiel ging weiter.
Stimme ich dir in allen Worten zu. Mir geht bei den Männern noch auf den Keks, wie die Elfmeter mittlerweile geschossen werden. Also es gibt ja die einen, die versuchen über den Trainer noch den Torhüter erstmal irgendwie aussteigen zu lassen, indem sie Mätzchen machen oder irgendwie so stark verzögern, bis der Torwart schon längst in der anderen Ecke ist, bevor sie schießen. Und das finde ich an sich schon störend. Aber grundsätzlich ist es bei den meisten schon so. Noch irgendwelche Netzchen, bevor sie den Ball erschießen. Lange Trippelschritte, sich ganz viel Zeit lassen, von hin und her laufen, verzögern. Wo ich denke, ganz ehrlich, das ist doch einfach unnötig und doch auch kein Sportsgeist.
Nee, definitiv nicht.
Das fiel mir halt öfters wieder auf. Deswegen stimme ich dir dazu, da sind die Damen dann doch eindeutig angenehmer. Toren muss ich sagen, dass da natürlich auch ein paar nicht so gute Abwehraktionen dabei waren. Beim 3-1 zum Beispiel haben die Verteidigerinnen den Ball mehrmals quasi ablocken können, aber dann doch irgendwie das Gegentor zugelassen. Und da hat die Keeperin auch so ein bisschen die Sicht verdeckt bekommen. Aber der Rest war schon schön herausgespielt. Also es waren durchaus schöne Tore, die jetzt nicht irgendwie zufällig gefallen sind. Das noch so als kleiner Punkt. Vielleicht noch so als Warnung, bevor wir nachher dann eh zu den Werbungen der Spiele kommen. Die Spiele der USAW, der Damenliga, laufen bei dem Streamingdienst 11 Sports, früher als Mike Cuyo bekannt. Und die übertragen auch nur so 70-80% aller Spiele. Das heißt, als Tipp, wenn ihr ein Damenteam habt, was ihr mögt, guckt auf deren Social-Media-Seiten vorbei. Dann seht ihr in der Regel, ob die das Spiel zeigen oder kriegt auch Links. Aber für die großen Teams, die oft eine Männerabteilung haben, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus hoch. Also ich meine, Indy und Detroit übertragen jedes Spiel live. Und das ist ja quasi auch bei den Männern so. Deswegen so als Tipp, geht nicht davon aus, dass jedes gezeigt wird. Guckt beim Team eurer Wahl nach und dann seid ihr nicht enttäuscht, falls was nicht gezeigt wird oder eben doch gezeigt
wird. Guter Tipp.
Dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich die nächsten Spiele raus, die wir uns am Wochenende angucken können. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Wie immer haben wir unsere Glaskugel aus dem staubigen Glaskugelkabinett geholt und haben wieder ein paar Tipps für euch für das Wochenende von Spielen, die ihr euch angucken könnt oder solltet. Und wie immer hier geht Ladies First. Also Anne, was möchtest du denn gerne unseren Zuschauern kredenzen?
Ich lasse dir ein Spiel, wo wir uns beide, glaube ich, mehr als einig sind, dass das ein cooles Spiel werden wird. Allein schon aufgrund der Fans. Aber ich empfehle ein Spiel, was, glaube ich, niemanden überraschen wird, dass ich es empfehle. Das Team aus Connecticut, Hartford Athletics, hat zu Gast diese Rowdies aus Tampa Bay. Und ich glaube, das könnte eine ganz interessante Partie werden. Hartford zuletzt immer stärker geworden. Die Rowdies können Fußball spielen, das beweisen sie regelmäßig, aber sie können manchmal auch richtig doofe Tage haben. Dementsprechend steht da noch nicht von Beginn an fest, wer diese Partie gewinnen wird. Ich denke, es könnte eine ziemlich interessante Partie werden.
Das klingt auf jeden Fall sehr erfolgsversprechend. Hast du sonst noch eine Partie? Weil ich hätte noch eine Menge.
Ja, eine Menge habe ich auch, aber ich würde dir erstmal für eine Partie das Wort überlassen. Das ist quasi die Partie des Wochenendes, vermute ich, wenn du jetzt die sagst, die ich vermute.
Da kannst du stark von ausgehen. Nämlich haben wir am Samstag amerikanischer Zeit, Sonntag für uns und Samstag auch, eine Doppelpaarung. Und zwar trifft Indy 11 auf den Detroit City FC. Samstagabend, 8 Uhr deutscher Zeit, treffen die Damen aufeinander im Stadion von Indy 11. Und um 1 Uhr Sonntag deutscher Zeit treffen die Männer aufeinander. Finde ich eine großartige Ansetzung, ehrlich gesagt.
Absolut. Also da lohnt es sich, vor Ort zu sein und ins Stadion zu gehen oder zumindest über Streams zu sehen.
Also ich werde auf jeden Fall beides gucken. Vermutlich wird es zeitlich nicht beides live sein, einzeln wie live. Aber das wird auf jeden Fall ein Must-See. Da bin ich hundertprozentig dabei.
Ja, ja.
Hast du sonst noch Must-Sees am Wochenende?
Ja, eine Partie, die definitiv spannend werden wird, weil beide Teams sind schon mehrfach aufeinander getroffen. Jedoch hat das eine Team noch nie gewonnen in dieser Begegnung. Das andere Team hat bereits 5-mal in der USL Championship gegen die Gäste gewinnen können. und 5 weitere Partien sind bisher unentschieden ausgegangen. Ich rede natürlich von El Paso gegen die Switchbacks, die am Sonntag um 3.30 Uhr aufeinandertreffen werden, zu Hause bei El Paso. Und allein schon, wenn man sich mal die Tabelle ansieht. El Paso ist auf 4, die Switchbacks auf 2. Beide unterscheiden sich mit 6 Punkten. Gut, die Switchbacks haben 3 Spiele weniger bis dato, also haben sie noch ein gutes Polster. Allerdings haben sie es halt noch nie geschafft, El Paso besiegen zu können. Von daher werden sie natürlich hoffen, dass sie jetzt mal diesen Fluch ablegen können und dann El Paso zu Hause schlagen können.
Das ist tatsächlich eine gute Partie, muss ich sagen. Es dürfte fußballerisch spannend werden. Ich glaube, da hast du einen guten Tipp ausgesucht.
Natürlich.
Mich wundert, dass du noch nicht das Kalifornien-Derby später empfohlen hast, aber ich glaube, das Spiel toppt wirklich alles, was du dir ausgesucht hast. Ich hätte noch tatsächlich einige Spiele zu empfehlen. Heute Nacht, das erwähne ich jetzt aufgrund des Wochenendes, spielt New Mexico United gegen die Rio Grande Rally Toros aus Texas. Und die treffen Sonntag, deutscher Zeit 3 Uhr, auch nochmal aufeinander.
Du hättest auch sagen können, und wer keine Zeit hat, das Spiel heute Nacht zu sehen, weil wenn der Podcast online ist, dann war die Partie ja eh schon, der kann sich das Spiel einfach am Sonntag nochmal ansehen. Nur, dass wir nicht garantieren können, dass es wieder das gleiche Ergebnis wird.
Das stimmt. Aber eine Partie, die mich richtig interessiert, wäre Memphis gegen Phoenix Rising. Memphis, eines der besten Teams der Eastern Conference, hatte sich gegen Tampa zuletzt echt dusselig angestellt, was die Verteidigung angeht. Und die treffen auf eigentlich das Top-Team der Western Conference, die nur irgendwie vergessen haben, wie ein Top-Team zu spielen hat. Phoenix Rising um 2.30 Uhr Sonntag deutscher Zeit.
Meinst du? Also Phoenix spielt halt so, ich würde nicht sagen schlecht, aber sie verteidigen halt so schlecht und sind vorne viel zu schwankend, als dass man da erwarten könnte, dass da viele Tore kommen. Ihre letzten 5 Partien, da haben sie 4 von verloren und eine unentschieden. Ich vermute schon, dass es da eine Tendenz gibt, wer dieses Spiel gewinnen könnte.
Durchaus, weil der Memphis gegen Tampa die gleichen Probleme hatte, glaube ich schon, dass das noch was werden könnte.
Wir werden sehen. Ansonsten, du hattest es ja schon angesprochen, das Kalifornien-Derby steht an. Die Jungs aus San Diego empfangen die Jungs vom LA Galaxy 2. Das wird vielleicht spielerisch nicht die allerhöchste Variante werden, vermute ich. San Diego immer noch mal einen Ticken stärker. Aber man muss auch sagen, LA Galaxy finde ich überraschend diese Saison schon auch sehr. Das sind sehr junge Talente, die da in dem Team unterwegs sind. Und aktuell sind sie in der Mitte der Tabelle und haben durchaus so das ein oder andere Lichtblick. Was heißt Lichtblick? Sie haben schon eigentlich ganz gute Spiele mit dabei, von daher könnte das doch eine Partie werden, die interessant werden wird.
Nennen sie mal gerne die Stehaufmännchen der USL. Denn die kassieren teilweise viele Tore, die machen aber auch wieder viele Tore, haben teilweise tolle Talente, teilweise Aussetzer. Also es geht immer in beide Richtungen, hin und zurück. Und ich glaube auch, dass das eine schöne Partie wird. Man weiß bei Los Angeles Galaxy halt nie vorher, wie die richtig drauf sind. Aber wenn die jetzt keinen schlechten Tag erwischen, dürfte es unterhaltsam werden.
Das ist wie so eine Wunderbox, die man bei eBay bestellt. Entweder kriegst du was richtig Gutes oder du kriegst halt...
Willst du aber sagen, Lost Doors ist eine Art Lootbox der USL?
Ja, aber eine Art Lootbox der eher, also ich würde nicht sagen schlechteren Qualität, aber so eine Art Lootbox, wo du wirklich nicht weißt, was dich erwartet. Bei einigen Lootboxen weiß man ja, dass man zumindest grundlegend einen Wert bekommt und das ist da eher nicht der Fall.
Memo an mich, eine Mail auf Englisch mit deiner E-Mail-Adresse schreiben, dass du Los Angeles Galaxy als unwertvolle Lootbox bezeichnest.
Jetzt kommen sie mit ihren Anwälten.
Hast du sonst noch eine Partie in der W oder League One oder bei den Herren der Championship?
Du hattest, glaube ich, noch mehrere Partien aus der W, wenn ich mich nicht irre.
Eigentlich nur noch eine, denn die Partie zwischen Indy und Detroit hatte ich ja schon empfohlen. Zur gleichen Zeit läuft die Partie zwischen Racing Louisville, Das ist die Damenmannschaft von Louisville City, von den Männern. Und die treffen auf die Flint City Bucks, auch aus Michigan, zur gleichen Zeit. Das ist auch immer sehr unterhaltsam. Und da glaube ich auch, dass es übertragen werden dürfte, da Louisville eigentlich gerne überträgt und ja auch großen Wert, zumindest von der Promo her, auf die Frauenmannschaft setzt. Aber mein Geheimtipp bleibt Detroit gegen Indy, bei Indy, und das eben als Doppelspiel. Erst die Damen, dann die Männer. Was will man mehr?
Und es wird mit Sicherheit viel Pyro geben. Ich glaube, wir müssen auch die Folge langsam beenden. Ich muss mein Pyro sortieren, damit ich dann am Wochenende startklar bin.
Ja, dann machen wir das doch. Ich glaube, unsere üblichen Phrasen können wir uns mittlerweile sparen. Ihr wisst, die Spiele laufen kostenlos auf YouTube. Ihr müsstet mittlerweile wissen, wo man uns finden kann in den sozialen Netzwerken. Und wenn du sonst nichts hast, würde ich sagen, verabschieden wir uns doch von den Zuhörern heute.
Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.